Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die sich schon als junges Mädchen, das ist ungewöhnlich, in alte Gebäude verliebt hat und für alte Gebäude interessiert hat. Und die, auch das ist ungewöhnlich, dann Architektur studiert hat, obwohl sie wusste, zumindest behauptet sie das, dass sie nie etwas Neues entwerfen würde in ihrem Leben. Und ich glaube, sie hat es auch nicht getan. Und von ihr stammt folgender, wie ich finde, wunderbarer Satz zu der Frage zum viel diskutierten Thema Denkmalschutz. Achtung, es geht, sagt sie, beim Denkmalschutz nicht darum, Schönes zu erhalten. Und auch darüber wollen wir gleich sprechen. Und vor allem wollen wir über viele bekannte Gebäude sprechen, deren Zukunft gefährdet ist, und über andere, die schon gerettet werden konnten und wie die gerettet werden konnten. Und über all das werde ich jetzt sprechen und freue mich sehr auf Christina Sassenscheid, die Geschäftsführerin des Hamburger Denkmalvereins. Sie müssen erstmal erklären, wie man als kleines Mädchen auf die Idee kommt, zu sagen, ich interessiere mich für alte Gebäude. Sind Sie in Eppendorf aufgewachsen? Wo sind Sie aufgewachsen, in Hamburg?
Ja, ich bin in Eppendorf, um genau zu sein, im Logestieg groß geworden.
Okay.
In einer Zeit, als Eppendorf noch den Studierenden und den Künstlern gehörte, also wo die Mieten billig waren. Meine Eltern auch, glaube ich, für 500 noch was Mark da irgendeine 200 Quadratmeter Wohnung ergattern konnten.
Natürlich Altbau?
Natürlich. Und träumt man ja heute von. Und da habe ich die ersten 10 Jahre meines Lebens verbringen dürfen, bevor wir dann nach Winterhude weggentrifiziert wurden.
Was ja jetzt nicht so eine schlimme Entwicklung ist. Für die sich in Hamburg nicht so auskennen, Eppendorf ist ein sehr, sehr angesagter, sehr beliebter Stadtteil. Aber Winterhude ist nicht weniger angesagt. Und
ja,
so im Preisvergleich ähnlich teuer heute, würde ich sagen. Winterhude und Eppendorf, die tun sich nichts.
Das stimmt schon, und es hatte auch den Vorteil, da habe ich dann direkt neben meinem Gymnasium gewohnt, dem Johanneum, und hatte einen sehr kurzen Schulweg.
Und woher kam die Liebe? Johanneum, muss man wissen, ein altehrwürdiges Gymnasium, viele sagen das Gymnasium neben dem Christianeum in Hamburg. Uralte Gebäude, ne, wo die Direktorin des Johanneum war mal hier und sagte, die Kinder, wenn die Schule betreten, allein durch die Wucht, durch die Ausstrahlung der Gebäude, merken sie schon, wie wichtig das ist, was sie tun. Kam das damals, Ihre Liebe zu alten Gebäuden?
Tatsächlich, ja. Also ich würde es im Nachhinein auch so rekonstruieren. Es war mit Sicherheit schon früher angelegt, aber spätestens als ich auf dem Johanneum war, bin ich jeden Morgen in so ein wunderschönes Gebäude gegangen. Und ich erinnere mich auch noch, nicht jeder Schultag war glücklich, aber und ich war jetzt auch nicht immer gerne zur Schule gegangen, aber ich bin immer gerne in dieses Gebäude gegangen. Mhm. Und nicht umsonst spricht man ja auch immer von dem Gebäude als dritter Erzieher. Also es ist so, das formt ja auch
beim Johanneum spricht man davon,
nicht
ne?
Nur oder? Da. Okay. Ja, doch, eigentlich sollten alle Schulgebäude so entworfen sein, dass die auch eine erzieherische Wirkung, eine positive Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler haben, finde ich.
Ja, ne? Sind sie aber nicht, muss man sagen. In Hamburg auch anderswo viele Gebäude, die so kastenförmig sind, wo man dann denkt, also die erzieherische Wirkung ist da begrenzt.
Ja.
Aber da hat Ihnen das ein gutes Gefühl gegeben? Hat Ihnen das Gefühl, dass dieses Gefühl gegeben, ich bin Teil einer weit zurückliegenden Geschichte? Warum alte Gebäude?
Also jetzt gerade das Johanneum, das hat tatsächlich auch eine große, wie soll ich sagen, ein Identifikationsmoment sozusagen, ich glaube auch bei vielen Schülerinnen und Schülern ausgelöst. Es ist auch heute wohl so, dass die Schüler gerne dahin kommen, weil das Gebäude sie so fasziniert. Es hat ja so eine klosterartige Atmosphäre. Mhm. Ich würde aber sagen, da hat sich bei mir auch so ein bisschen die Wahrnehmung verändert. Also früher waren es dann wirklich so die ganz klassischen Gebäude, wie beispielsweise auch das Johanneum. Heute kann ich mich auch sehr begeistern für sehr moderne Gebäude. Es hat immer einfach auch mit der Seherfahrung zu tun und damit, was man auch so für rationale Zugänge zu Gebäuden entwickeln kann.
Aber Ihnen war dann relativ schnell klar, dass Sie etwas machen wollen mit Architektur, mit Gebäuden? Oder war Ihnen das gar nicht so schnell klar?
Ja, lustigerweise. Ich hatte in der 10. Klasse habe ich ein Betriebspraktikum im Architekturbüro gemacht. Mhm. Und da hatte ich natürlich nur mit so Neubauthemen zu tun und habe damals am Ende meines Praktikumsberichts stand der Satz, ich bin froh, dass ich dieses Praktikum gemacht habe, denn jetzt weiß ich, dass ich niemals Architektin werden will. Und deswegen bin ich nach dem Abitur auch gar nicht erst zum Architekturstudium gekommen, sondern habe erstmal noch ein Jahr Posaune studiert. Klavier als Nebenfach, um dann aber festzustellen, nee, die alten Gebäude, die vermisse ich zu sehr. Also da will ich irgendwas mit machen und habe dann halt doch Architektur studiert in Berlin, was super war, um sich auch so ein bisschen von Hamburg frei zu schwimmen. Aber ich hatte immer das Gefühl, eigentlich, ich bin hier so ein bisschen anders, weil ich habe schon diesen starken Schwerpunkt auf Altbauten und bin dann natürlich naturgemäß auch einfach in Richtung ja, Denkmalseminare gekommen. Habe ich dann festgestellt, vorher wusste ich das gar nicht, dass Denkmalschutz einfach die Disziplin ist, die für mich am interessantesten ist, weil sie sich halt mit den Gebäuden beschäftigt, die ja an denen noch am meisten dran ist. Ne? Also die noch am besten erhalten sind, die noch eine historische Aussage haben und so.
Aber es ging Ihnen damals schon darum, dabei zu helfen, alte Gebäude zu bewahren? Also war das diese Angst damals schon so, oh, nicht, die dürfen nicht verschwinden, und es ging ja dann in den vergangenen Jahren, hat man ja gesehen, dass die Dynamik des Wohnungsbaus so war, dass man sich immer gefragt hat, reißt man ein altes Gebäude lieber ab, um dann ein effizienteres, neues Gebäude zu bauen, noch höher, mit noch mehr Wohnungen, mit einer anderen Aufteilung und so?
Ich, rückblickend würde ich sagen, ich war in meiner Schulzeit und auch in meiner Studienzeit noch viel zu unpolitisch oder noch gar nicht politisch. Da hatte ich einfach andere Themen und habe das dann erst eigentlich im Anschluss nach dem Studium gemerkt, dass welche Form des Engagements für Altbauten für mich passend erscheint. So, ich weiß noch, wie ich so meine Mail ans Denkmalschutzamt geschrieben habe, weil ich gehört hatte von irgendeinem Gründerzeitbau am neuen Pferdemarkt, der abgerissen werden sollte. Und hieß es, nee, können wir leider nicht, steht nicht unter Schutz, ist zu stark verändert. Eine Antwort, die ich seitdem schon oft hören musste natürlich, weil es so ein ganz wichtiges Denkmalkriterium ist, dass noch ganz viel historische Originalsubstanz dran ist. Das habe ich damals natürlich noch nicht so im Detail gewusst, und in dem Fall war es vielleicht auch sogar ein Wackelkandidat, aber in jedem Fall kam damals eine negative Antwort, und ich weiß noch, wie mich das ganz schön enttäuscht hat, und irgendwie bin ich dann da dran geblieben und habe gedacht, da muss man noch was machen, und man kann solche ja Stadtentwicklungsprozesse doch nicht einfach nur so geschehen lassen. So.
Das ist interessant, da lernen wir schon mal eine Sache. Wenn ich ein altes Haus habe und verhindern möchte, dass unter Denkmalschutz gestellt wird, dann muss ich einfach nur möglichst viel daran verändern, und irgendwas ist ja absurd eigentlich, ne? Und irgendwann ist dann so, jetzt, oh, es ist so viel verändert, jetzt kann es kein Denkmal mehr sein.
Ja, im Idealfall steht es schon auf der Denkmalliste und dann kann das nicht mehr passieren. Aber das ist natürlich auch immer dieser Wettlauf mit der Zeit, den die Denkmalschützer und Denkmalschützerinnen aus dem Amt haben. Die müssen, im Prinzip sind sie Avantgarde. Ne? Die müssen immer dem Zeitgeist ein bisschen voraus sein und gucken sich immer Gebäude an. Jetzt gucken sie gerade schon so in die 90er Jahre. Man sagt ja immer so, 30 Jahre Abstand braucht man, um von einer abgeschlossenen Epoche zu sprechen. Und das sind dann teilweise Bauten, wenn ich mir jetzt mal angucke, was da alles aus der Postmoderne stammt und so, wo viele, ja, wo Otto Normalverbraucher sagen würde, was ist denn daran? Was ist denn daran schützenswert? Das ist ja noch nicht mal historisch. Aber natürlich ist auch die Postmoderne schon eine abgeschlossene Epoche. Und da muss das Amt einfach rechtzeitig Dinge auf die Denkmalliste nehmen. Und jetzt geht's bald in die 2000er. Es wird spannend, weil das natürlich auch eine große Vermittlungsaufgabe ist, der Gesellschaft zu erklären, was soll daran denn jetzt erhaltenswert sein?
Und wir kommen gleich zu all diesen Fragen, weil ich habe mich doch mal intensiv damit beschäftigt, wirklich mit Gebäuden, wo Sie sagen, die müssen erhalten werden, und man denkt sich, hä, müssen die nicht längst abgerissen worden sein? Also kommen wir gleich zu, aber Sie müssen nochmal erzählen, wie Sie dann letztendlich an die Spitze des Denkmalvereins gekommen sind, denn Sie haben erst, Sie verbessern mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, erst bei der Stadt gearbeitet.
Genau, ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich direkt nach dem Studium, also 2-3 Jahre danach, anfangen konnte, im Denkmalschutzamt die Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen. Das war damals eine Entscheidung auch der Kultursenatorin, die meinte, man kann ja mal so ein neues Format ins Leben rufen. Also die Idee hatte ich ihr natürlich versucht, über Jahre auch über längere Zeit einzuflüstern. Und erfolgreich, ich konnte dann ein Format dort neu einführen. Und dann sind mir so bestimmte Aufgaben auch zugewachsen. Und wie es so läuft, irgendwann war auch klar, dass dieser Bereich Öffentlichkeitsarbeit einfach auch angemessen ausgestattet sein muss. Und da gibt es auch bis heute jetzt eine Stelle, was mich sehr freut. Nach 7 Jahren bin ich dann erstmal in Elternzeit gegangen und habe dann ehrenamtlich im Vorstand des Denkmalvereins auch angefangen, mich zu engagieren. Und dann stellte sich irgendwann die Nachfolgefrage, dass der damalige Vorsitzende Helmut Barth meinte, bevor er 80 wird, will er den Staffelstab weitergeben. Und dann stand ich da und dachte, wow, das ist jetzt erstmal eine spannende Aufgabe. Ist zwar erstmal ehrenamtlich, aber es ist unglaublich viel Potenzial. Und man kann im Denkmalverein halt auch deutlich freier agieren und kommunizieren als im Denkmalschutzamt, was ich auch in der Zeit vorher natürlich immer wieder feststellen musste.
Aber im Denkmalschutzamt waren Sie sozusagen an der Quelle. Das sind die, die am Ende entscheiden, ob ein Haus ein Denkmal wird oder nicht. Jetzt müssen Sie immer, also Sie können es nicht entscheiden, Sie können nur dafür werben und kämpfen. So, richtig.
Genau. Also vielleicht muss man dazu noch mal ein bisschen weiter ausholen. Im Denkmalschutzamt sind ja zum einen diejenigen, die Gebäude erforschen und unter Schutz stellen, die sogenannte Inventarisation. Und dann gibt es die praktische Denkmalpflege, die die ganzen Baumaßnahmen an Denkmälern betreut. Und ich selber wollte tatsächlich auch gar nicht, man fragt sich immer, warum, was will ich eigentlich? Genau, ich wollte nie unter Schutz stellen, ich wollte nie erforschen, ich wollte auch nie wirklich Baumaßnahmen betreuen. Aber ich fand es immer total interessant, sozusagen an dieser Schnittstelle zu arbeiten und zu vermitteln, was wichtig ist an alten Gebäuden und auch was wichtig ist an der Arbeit des Denkmalschutzamtes, beziehungsweise warum man diesem Thema einfach viel mehr Raum geben muss. Und das kann man im Denkmalverein tatsächlich deutlich besser. Und ich bin ja immer noch im sehr guten Austausch mit dem Denkmalschutzamt. Wir sind da, wir sagen immer, die wichtigste politisch unabhängige Stimme für Denkmalschutz. Und wir werden immer genau dann wichtig, wenn das Amt natürlich auch aus politischen Gründen nicht mehr so offen kommunizieren kann oder sich nicht mehr so stark für Themen einsetzen kann. Einige der Themen werden wir sicherlich später auch noch behandeln. Ich sage nur Köbernbrücke oder auch Sternbrücke, wo bestimmte politische Entscheidungen schon gefallen sind. Und da sind wir dann umso wichtiger als Denkmalverein zu erklären, warum bestimmte Prozesse vielleicht auch anders laufen sollten.
Und man muss mal einmal erklären, dass es geht bei dem Denkmalschutz anscheinend ja nicht darum zu sagen, jedes Haus, was für eine bestimmte Epoche steht oder für eine bestimmte Stilrichtung steht, muss unter Denkmalschutz kommen, aber ein Teil davon. Also es muss sozusagen immer, wie kann man das jemandem erklären, der sich damit zum ersten Mal beschäftigt? Es muss sozusagen immer ein Grundbestandteil von Gebäuden da sein, die für bestimmte Epochen stehen und die dürfen nicht verschwinden. Das heißt aber nicht, dass es von einem Haus, wenn es davon 30 gibt, dass alle 30 unter Denkmalschutz gestellt werden, oder doch?
Nein, genau. Also es ist immer eine Auswahl. Ein wichtiges Kriterium für Denkmalschutz hatte ich vorhin schon erwähnt. Es geht immer um die Originalsubstanz, von der möglichst viel noch erhalten bleiben sollte, weil so sieht es zumindest die westliche Denkmalpflege. In Asien ist das ganz anders, aber davon fange ich heute jetzt nicht an. Aber die westliche Denkmalpflege geht davon aus, dass sich sozusagen die historische Aussagekraft wirklich nur an der authentischen Originalsubstanz festmachen lässt. Und entsprechend kann es auch mal passieren, dass ein Gebäude von der Denkmalliste geschubst wird, wenn es schon zu stark verändert wurde. Und gleichzeitig, also muss man dazu nochmal sagen, die Denkmalkriterien sind ja nichts Willkürliches, sondern sind etwas, was im Denkmalschutzgesetz festgehalten ist, sind. Das sind, also kann man jetzt mal ganz kurz vielleicht nochmal als Grundlagenwissen erklären. Es gibt zuallererst geht es um den geschichtlichen Wert. Also ein Objekt muss irgendwie noch eine historische Aussagekraft haben. Es kann auch um künstlerischen Wert gehen. Das heißt, also wir hatten am Anfang ja das Thema Schönheit, welche Rolle spielt die? Natürlich indirekt spielt die auch eine Rolle, wenn der künstlerische Wert ein hoher ist, dann ist es natürlich auch in der Regel ein Gebäude, was ästhetisch irgendwie ansprechend ist oder in irgendeiner Form innovativ, besonders und künstlerisch halt herausragend. Und dann kann es aber auch wissenschaftliche Bedeutung haben oder wichtig auch für die charakteristischen Eigenschaften der Stadt Bildes sein. Es klingt jetzt sehr, sehr technisch, aber es lässt sich halt auch sehr schön veranschaulichen an den vielen Beispielen, die wir haben. Und inzwischen gibt es halt auch in Hamburg schon, wie gesagt, postmoderne Gebäude, Parkhäuser aus den 60er Jahren.
Ja, da steht mal ein Parkhaus am Rödingsmarkt.
Genau, mein Lieblingsdenkmal.
Erklären Sie mal, warum steht das Parkhaus am Rödingmarkt unter Denkmalschutz? Ein Parkhaus.
Es ist wichtig aus historischen Gründen, aber auch aus künstlerischen Gründen, weil es zum einen, weil es das erste wirklich moderne Parkhaus ist in Hamburg mit einer sogenannten Doppelhelix. Das heißt, auf der einen Seite fahren die Autos hoch in der Spirale, auf der anderen Seite fahren sie runter. Und das ermöglicht, dass sie sehr schnell ein- und ausparken können. Es ist aber auch künstlerisch sehr bedeutsam. Und da kann ich gut verstehen, wenn viele von außen sagen, jetzt spinnen die völlig, die Denkmalschützer, weil es ist wirklich von draußen ist einfach sehr funktional, sehr reduziert gestaltet. Aber im Inneren ist dieser Lichthof einfach wunderschön. Es gibt diesen Lichthof rund sozusagen in der Mitte dieser Doppelhelix, der wie ein Sternenhimmel eine Kuppel über sich hat und der einfach, also man muss ihn einfach mal erlebt haben. Und das mag ich so gerne auch genau an diesem Denkmal, dass es so von außen betrachtet erstmal unscheinbar wirkt, aber so einen totalen Aha-Moment gibt, wenn man reinkommt. Und das ist bei vielen Denkmälern so, dass eigentlich gerade das Innere das Spannende ist. Also nicht nur sozusagen immer die Außenfassade, sondern erst im Inneren kann man nachvollziehen, wie wird das Gebäude genutzt, wie hat man hier früher vielleicht mal gelebt oder gearbeitet. Man findet Geschichtsspuren und so weiter. Und dafür finde ich dieses Parkhaus einfach ein herausragendes Beispiel.
Aber Denkmalschutz muss nicht zwingend immer etwas mit Architektur und mit dem Gebäude zu tun haben. Es kann auch mit der Funktion zu tun haben. Einfache Frage. Das Wohnhaus von Helmut Schmidt am Neuberger Weg ist das Denkmal geschützt, weil Helmut Schmidt da drin gelebt hat?
Die Frage müsste ich direkt mal, also würde ich jetzt direkt mal ins Amt weitergeben, weil das okay. ist, glaube ich, schon so ein Graubereich. Ähnliche Frage könnte man stellen. Ich glaube, Siegfried Lenz Wohnhaus ist ja auch mal sozusagen genauer angeguckt worden, wurde aber nicht unter Denkmalschutz gestellt. Und da gibt es sicherlich noch einige weitere Beispiele. Entscheidend ist tatsächlich eher der Das liegt auch an der Kompetenz sozusagen des Amtes, der kunsthistorische Wert auch. Mhm. Also was hat das für eine kunstgeschichtliche Bedeutung? Und da kann auch mal ich kenne nicht viele Beispiele dafür, aber natürlich gehört es mit zur geschichtlichen Bedeutung, wer hat in diesem Gebäude auch mal gewohnt und wer hat es geprägt. Aber das heißt nicht automatisch, dass etwas unter Schutz gestellt wird. Aber da würde ich direkt ans Amt verweisen, das ist auch für die, glaube ich, nicht immer einfach zu beantworten.
Ja, oder was ist da passiert? Ich glaube zum Beispiel, wo alles zusammenkommt, ist das Hamburger Rathaus. Ja. Da kommt alles zusammen, wo man sagt, da ist ja auch was passiert und deshalb ist dieses Gebäude wichtig. Um mal zu verstehen, das mit den Gebäuden, habe ich mir immer so ein paar rausgesucht, da gibt es viele, interessanterweise, wo man sich fragt, sie haben auf ihrer Homepage, kann man sich schön angucken, letztendlich richtig drei Kategorien, gefährdet, gerettet, verloren, so, wo man sich dann informieren kann. Und ich habe mir jetzt mal die Gefährdeten angeguckt und auch noch so ein paar andere Fragen, wo ich denke, boah, was passiert damit? Erstmal vielleicht, ich habe es auf ihrer Liste nicht gefunden, vielleicht ist es da, wir gehen in die City Nord, jeder, der die City Nord in Hamburg kennt, kennt auch die Wäscherei, gerade eine traurige Geschichte, Möbelhaus, das nach dem Tod des Gründers geschlossen werden muss, in der Event ist. Aber wenn man sich anguckt, in was für einem Gebäuden die untergebracht sind in der City Nord, da fragt man sich, gut, wenn die jetzt da rausgeht und wenn vielleicht auch das Möbelhaus von Hannelore Grewe rausgeht, dann sind das so Gebäude, die sind prädestiniert dafür, abgerissen zu werden, weil die so unvorstellbar hässlich sind. Genauso wie diese City Nord in Teilen, nicht die Neugebaute, aber die Altgebäude, unglaublich hässlich ist. Vielleicht einer der hässlichsten Flecken in Hamburg.
Wow.
Und nicht?
Wow. Das ist jetzt mal eine Provokation für mich natürlich.
Natürlich. Aber das will ich auch sagen, weil Sie sagen, aber, und jetzt sagen Sie, pass mal auf, lieber Herr Heider, darum geht es überhaupt nicht, richtig? Wahrscheinlich.
Also, Schönheit liegt ja immer, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen abgedroschen, aber Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters und Schönheit ist auch sehr zeitgeistgebunden und deswegen hat der Denkmalschutz eigentlich immer auch den Anspruch, sich davon frei zu machen, weil Schönheitsbegriffe sich immer wieder ändern. Bestes Beispiel sind die Gründerzeithäuser, die in den 50er Jahren als überholt, überladen, historisierend irgendwie überhaupt nicht mehr gemocht wurden.
War das so? Okay.
Da hat man den Stuck abgeschlagen, das wissen lustigerweise auch nicht viele, aber es gab richtig Entstuckungsbewegungen, vor allem in Berlin, weil man eigentlich eher so ein, man hatte komplett neue städtebauliche Ideale, angefangen mit dem Bauhaus, mit quadratisch Licht, Flachdächer und so weiter und natürlich auch immer dieses Motto Licht und Luft. Und die Gründerzeit schien deswegen einfach, hatte ein völlig schlechtes Image. Das hat sich natürlich total gewandelt inzwischen, aber ich finde, es zeigt auch, warum Zeitgeist eigentlich nicht entscheidend sein darf dafür, was unter Schutz gestellt wird und was nicht. Und gerade bei der City Nord finde ich, ich kann verstehen, dass das gesellschaftlich bei einigen noch nicht angekommen ist oder bei vielen noch nicht angekommen ist, dass das jetzt einen Wert für sich hat, weil das städtebauliche Ideal der autogerechten Stadt auch nicht mehr das Allerneueste ist oder wir das ja an vielen Stellen auch schon versuchen, eher zurückzudrehen. Nichtsdestotrotz ist das halt eine Utopie, die europaweit für Aufsehen gesorgt hat, die da damals umgesetzt wurde. Und ich empfehle an dieser Stelle, da einfach auch nochmal diesem Ensemble einen zweiten oder dritten Blick zu gönnen. Wir haben jetzt mache ich ein bisschen Parallelwerbung hier für unser Podcast-Format Denkmal im Wandern. Da gibt es auch eine Folge, da gehe ich mit Christoph Bartsch von der städtebaulichen Denkmalpflege im Denkmalschutzamt, gehe ich durch die City Nord und wir reden im Prinzip, also wir gehen einmal durch diese wunderschönen Grünanlagen. Es ist ja viel, viel grüner, als man so von außen denkt. Ne? Also wenn man da spazieren ist, ist es wunderschön und nicht so überlaufen wie der Stadtpark. Und dann ist es auch einfach voller spannende Architektur. Also da haben damals ja auch wirklich ganz große Architektinnen und Architekten gearbeitet und haben da, wie gesagt, eine städtebauliche Utopie umgesetzt, die in dieser Einheitlichkeit ihresgleichen sucht. Und heute, ja, ich finde, das für mich ist auch immer so ein Thema, es ist so oder so ein Aspekt, wenn man irgendwo reinkommt, ob in ein Gebäude oder in eine Stadtlandschaft, und man hat das Gefühl, man ist in so einer Zeitblase gelandet, man macht so einen richtig so einen Sprung in die Vergangenheit, dann finde ich, dann ist das einfach beeindruckend. Und dann hat man die Möglichkeit, sozusagen die Geschichte besser zu verstehen. Und das passiert an einigen Stellen dann noch. An anderen Stellen sind da auch schon Gebäude ausgetauscht worden.
Absolut.
BP-Gebäude in der City Nord, ne? Aber da hat inzwischen natürlich das Denkmalschutzamt oder zum Glück auch den Ensembleschutz stark verankert und ich hoffe auch, dass da nicht mehr verloren geht, weil irgendwann kippt das natürlich auch und dann kann man nicht mehr nachvollziehen, was da ursprünglich mal die Planung war.
Das wollte ich gerade sagen, schon jetzt muss man ja sagen, weil ja in der City Nord so viel neu gebaut worden ist, kann man die Gesamtstruktur eigentlich, man kann sie noch erahnen, aber wenn man es nicht kennt, würde man nicht denken, wie es früher mal war. Das ist eine Sache, die mir kurz aufgefallen ist. Ja. Auf der Liste, gefährdet. Und man fragt sich, ja, schlimm, Karstadt-Osterstraße in Eimsbüttel ist, das muss man sagen, natürlich so, das ist so ein Karstadthaus, wie man es kennt, wie ich es aus meiner Jugend kenne. Von außen, von innen, so ist Karstadt. Also das ist so, und dann denkt man sich, und jetzt ist die Frage, muss man das erhalten, damit meine Kinder und unsere und ihre Kinder und unsere Enkel und Enkelkinder später mal gucken können, so ähnlich wie wie so eine Telefonzelle, dass man denkt, ich sehe es gibt keine Telefonzelle mehr. Also eine richtig schöne gelbe Telefonzelle würde ich meinen Kindern gerne mal zeigen, weil man kann ihnen nicht erklären, wie wir, also ich zumindest, früher noch telefoniert haben. Das muss da stehen bleiben, um zu sagen, guck mal, so war das früher in den... So, deswegen muss es stehen bleiben. Auch wenn es dann ja nicht mehr, vielleicht nicht mehr zeitgemäß nutzbar ist.
Ja, ich erstmal das würde ich sowieso mal in Frage stellen, ob es nicht zeitgemäß nutzbar ist, also ob nicht auch ganz andere Nutzungen darin funktionieren würden. Aber ich stelle mir die Rückfrage, woran orientiert man sich, wenn man in der Gegend ist, wenn man an der Osterstraße ist? Die Osterstraße ist lang, irgendwie Eimsbüttel ist groß und dieses Karstadt-Gebäude, finde ich, ist eins der markantesten Gebäude in Eimsbüttel. Und jetzt kann man sagen, ja, weil es so hässlich ist, aber so einfach finde ich ist es nicht. Und es gibt genug Leute, das muss man halt auch einfach mal sehen, es gibt genug Brutalismus-Fans inzwischen auch schon, die einfach diese sehr spezielle Gattung aus den 70er Jahren auch lieben und verehren und das auch durchaus aus nachvollziehbaren Gründen. Das ist einfach gestalterisch eine Wucht. Das war keine Architektur, die sich angepasst hat an ihren Kontext. Das war eine Architektur, die ein Zeichen setzen wollte. Und es ist natürlich auch das Kaufhaus par excellence der Nachkriegszeit. Mhm. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren Kaufhäuser ja noch immer, hatten große Schaufenster und hatten Lichthöfe und waren ganz offen natürlich und belichtet auch und belüftet. Und nach dem Krieg gab es eigentlich nur noch diese Schuhkartons und mit künstlicher Belichtung und Belüftung. Ich sage nicht, dass ich das jetzt für den idealen Bautyp halte, aber das Gebäude ist halt unglaublich prägend für diese Zeit und für den Brutalismus. Und es gibt in Hamburg nicht viele brutalistische Gebäude. Und im Inneren ist auch noch sehr viel erhalten dafür, dass es als Kaufhaus natürlich immer wieder auch angepasst werden musste an neue Ausstellungsformen und so weiter. Aber da ist noch ganz viel dran, weswegen wir auch schon mehrfach Denkmalvorschläge ans Amt gegeben haben. Aber ich fürchte, es geht jetzt vor allem darum, dass man da eine Nutzungsperspektive für die Zukunft auch schon mal andenkt. Allein ein möglicher Denkmalschutz, ich halte es ja immer noch nicht für völlig ausgeschlossen, wird das Gebäude wahrscheinlich nicht retten. Und jetzt komme ich aber auch nochmal zu einem wichtigen Argument für Erhaltung von Bausubstanz, ob denkmalwürdig oder nicht, ist ja immer auch die Ökologie. Mhm. Also gerade so diese Betonbauten aus den 70ern, das ist ja eine unglaubliche Menge an Ressourcen, an grauer Energie. Es wird richtig greifbar, finde ich. Und ich finde, in einer Zeit des Klimawandels gehört es sich einfach, den Bestand weiter zu nutzen, ressourcenschonend zu sein und nicht einfach neues CO2 durch Abriss und Neubau auszustoßen.
Ich glaube, das ist keine Frage. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist natürlich, man muss dann trotzdem eine Nutzungsmöglichkeit finden.
Genau.
Und da würde man natürlich immer in Eimsbüttel, ich glaube, das ist einer der dicht besiedelsten Stadtteile überhaupt, Stadtbezirke überhaupt in Deutschland, ich sagen, Wohnungen könnte man da gut gebrauchen, besser als so ein Kaufhaus und das in wahrscheinlich kaum noch einer reingeht.
Muss ich aber nicht ausschließen. Ne? Okay. Also es gibt, deswegen würde ich mir auch sehr wünschen, dass es da nochmal ein anständiges Workshop-Verfahren gibt, wo man auch mal die Ideen aus der Umgebung mit einholen kann. Man kann ja auch aufstocken. Es ist ja eine sehr massive Substanz. Bei aller Kritik sozusagen auch an der Massivität dieser architektonischen Ausstrahlung. Aber das hat ja auch Vorteile. Also man kann da mit Sicherheit einiges noch mitmachen. Es gibt Beispiele aus anderen deutschen Städten, wo Kaufhäuser umgewandelt wurden, aufgestockt wurden. Da ist, glaube ich, viel mehr möglich, als man so sich jetzt gerade vorstellen kann. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass da auch die Diskussion eröffnet wird, bevor da irgendwie sofort schon die Abrissplanungen umgesetzt werden. Also, dass man da einfach nochmal sich hinsetzt gemeinsam und guckt, wie kann man diese sehr besondere und an der Stelle auch den Stadtteil sehr prägende Architektur weiter nutzen.
Das ist jetzt böse. Ich komme jetzt von dem Karstadthaus an der Osterstraße, gehen meine Gedanken sofort zum Bunker am Heiligen Geistfeld.
Ja.
Brutalismus, weiß ich. Der Bunker, der unter Denkmalschutz steht, wahrscheinlich rund so, und jetzt aber völlig verändert ist. So, ist das eigentlich in Ihrem Sinne? Ist das im Sinne der Denkmalschützer, dass jemand sich dieses alte Gebäude, was ja nur ein eindeutiges Symbol ist, ein eindeutiges Denkmal an eine Zeit, die prägend war, nimmt und daraus ja was anderes macht, also aus etwas nicht so schön, einem nicht so schönen Ort, einen wunderschönen Ort macht. Ist das sowas in Ihrem Sinne?
Ganz schwierige Frage, weil hier kann man als Denkmalschützer und auch das Denkmalschutzamt hat sich hier klar geäußert, ja eigentlich nur eine Meinung haben, nämlich dass eines der wichtigsten Mahnmale an den Zweiten Weltkrieg und die Schrecken der Nazi-Herrschaft eigentlich nicht so stark verändert werden dürfte oder vor allem auch so aufgestockt werden dürfte, sondern weiterhin auch so authentisch erhalten werden sollte. Das war damals, also wir gehörten zu den wenigen, die damals auch was uns laut dagegen geäußert haben, gemeinsam übrigens auch mit dem Denkmalrat. Da gab es keine zweite Meinung. Trotzdem, Aussichtsplattformen sind schön, ne? Und grüne Begrünungen von Dächern finde ich auch toll. Die Frage ist nur, warum man dafür eine so große Aufstockung darauf machen muss. Und die andere Frage ist auch, finde ich jetzt, ich war jetzt auch schon ein, zwei mal drauf, wie das architektonisch umgesetzt wurde und wie öffentlich dieser Ort jetzt wirklich ist und wie grün. Das sind alles Fragen und dann natürlich auch die Frage, wie lange wird das kostenlos nutzbar sein, aber ich finde, die Frage kann man an der Stelle wirklich nur sehr differenziert beantworten. Also aus der fachlichen Sicht der Denkmalpflege ist das sehr, sehr schwierig, diese ganze Planung und Umsetzung. Und trotzdem freue ich mich natürlich für alle, die von oben den schönen Ausblick genießen können.
Und in gewisser Weise ist es ja beides erhalten. Es ist dieses Neue und das Alte ist dabei und sozusagen die Erinnerung bleibt ja auch, aber es ist natürlich nicht mehr derselbe Ort. Das ist klar.
Nee, und vorher war natürlich nochmal deutlich schroffer, deutlich unbequemer. Und das macht natürlich auch den Charakter und die historische Aussage aus. Also da muss ich auch immer noch mal an so eine persönliche Erinnerung denken, als ich als Kind schon auf dem Hamburger Dom war. Und dann da ist ja immer eine unglaubliche Lichter- und Soundwelt. Und man guckt dann da hoch und über einem schwebt dieser dunkle Klotz. Und ich weiß noch, wie ich da damals meine Eltern gefragt hatte, was das ist. Und die mir das erklärt haben, soweit das kindgerecht zu vermitteln war. Und dass mich das schwer beeindruckt hat, gerade aufgrund dieses Kontrastes. Also gerade dieses, da ist irgendwas Düsteres, das kommt aus einer völlig anderen Zeit. Und es steht für etwas, was ich als Kind natürlich noch nicht so verstehen kann, aber was mir etwas sagen will. Und ich frage mich, wie viel einem der begrünte Bunker auch noch sagen kann. Also wie gesagt, ich frage mich das erstmal nur. Ich glaube, wir werden das in ein paar Jahren vielleicht noch besser beurteilen können, wenn zum Beispiel auch die versprochene Gedenkstätte angemessen umgesetzt wurde. Und dann können wir ja nochmal drüber reden.
Dann sprechen wir nochmal drüber. Es geht nicht darum, Schönes nur Schönes zu bewahren. Und ich war dann erstaunt, dass ich auf Ihrer Liste ein Gebäude gefunden habe, an dem ich oft vorbeifahre und an dem viele, viele Hamburger oft vorbeifahren. Es gibt eine Straße, die führt einmal durch Hamburg, die heißt Kieler Straße. Die Kieler Straße, weil sie praktisch Richtung Kiel führt und da fährt man irgendwann, geht man auf die A7 Richtung Kiel. Und kurz vor der Autobahnauffahrt Stellingen, richtig? Ist links so ein Gebäudeensemble, wo ich mich seit Jahren frage, das ist so verfallen, da ist nichts mehr irgendwie so. Dass man denkt, warum wird es nicht abgerissen? Und jetzt habe ich bei Ihnen gefunden, das ist von dem Architekten Kallmorgen, die Kallmorgen-Pavillons an der Kieler Straße. Und die sind aus Ihrer Sicht erhaltenswert, aber ist da nicht der Moment gekommen und sagen, die sind so verrottet, da um die zu erhalten, müsste man jetzt eine große Anstrengung machen. Und dann stellt sich trotzdem die Frage, was machen wir mit denen? Weil da zieht ja offensichtlich niemand mehr ein und macht da nichts drin.
Dazu muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Werner Kallmorgen war ja einer der wichtigsten Architekten der Nachkriegszeit. Mhm. Der hat die Speicherstadt mit aufgebaut. Der hat den Zuschauersaal vom Thalia-Theater gebaut und oder entworfen. Und der hat auch da an der Kieler Straße hat er sehr im Stil seiner Zeit diese Pavillons errichtet, die inzwischen auch schon sehr überformt sind, muss man sagen. Da ist auch einiges schon wieder verändert, weswegen die auch nicht unter Denkmalschutz stehen. Trotzdem, wie gesagt, sind das interessante und auch architektonisch wertvolle Zeichen oder Zeugnisse ihrer Zeit. Und wenn man den Artikel auf unserer Homepage auch ganz normal, der ist ja auch relativ ausführlich, liest, wir sehen durchaus da natürlich jetzt einen Veränderungsbedarf, so wie es da steht, geht's nicht. Und natürlich auch problematisch ist diese Verkehrslage. Also wenn man so eine offene Pavillon-Architektur hat und drumherum braust halt einfach die 6 oder 8 spurige Straße, das funktioniert nicht, ne? Und also zumindest jetzt nicht. Und deswegen auch da, ich verstehe gut, dass es da auch andere Bestrebungen gibt, da ja, die Frage ist halt auch, welcher Wohnungsbau funktioniert an so einer Stelle. Das waren, glaube ich, die aktuellen Planungen, dass man da auch nochmal wieder neu baut. Aber wir sprechen uns generell dafür aus, zu gucken, einfach nochmal einen zweiten oder dritten Blick auf die Dinge zu werfen und zu gucken, muss das wirklich weg oder gibt es da architektonische Qualitäten, die wir nochmal in die Zukunft retten sollten. Was an der Stelle sicherlich aufgrund des fortgeschrittenen Verfallszustandes auch besonders schwer sein wird.
Umso wichtiger ist ja Ihre Arbeit, dass man vielleicht feststellt, dass man rechtzeitig sagt, guck mal, das verfällt da gerade und so, damit das bei bestimmten anderen Dingen nicht passiert. Habe ich auf Ihrer Liste das richtig gelesen, dass Sie sagen, zu den gefährdeten Objekten gehört der Hauptbahnhof?
Ja.
Der Hamburger Hauptbahnhof, wo man denkt, der ist ja so, also dann denkt man so, um Gottes Willen, macht nichts daran viel, also der ist ja zeitgemäß schön, einer der schönsten Bahnhöfe, die es gibt in Deutschland, irgendwie auch, aber einer, der natürlich angesichts der Passagierzahlen von, glaube ich, 500.000 Fahrgästen pro Tag an seine Grenzen stößt. Aber wieso ist der gefährdet?
Hier ist in erster Linie seine städtebauliche Wirkung gefährdet. Es gab ja ein Wettbewerbsverfahren und auch schon 4 öffentliche Diskussionen darum, wie der Hauptbahnhof erweitert werden kann. Dass das funktional notwendig ist, steht außer Frage, denke ich. Wobei ich da auch ganz attraktiv oder interessant fand, dass der VCD, glaube ich, der Verkehrsclub Deutschland, hatte ja noch so einen Alternativvorschlag, einen zweiten Hauptbahnhof im Berliner Tor zu machen. Mhm. Auch sowas finde ich durchaus bedenkenswert, weil gerade bei diesem Hauptbahnhof ist eins der wichtigsten Verkehrsdenkmäler, steht ja außer Frage. Und seine Südseite ist halt die Schaufassade. Das ist sozusagen wie so ein Tor in die Stadt, aus der Stadt raus. Also es ist so ein großer Tudorbogen, der die Konstruktion auch ablesbar macht. Ist einfach eine ganz wichtige Fassadenseite und die wird halt komplett jetzt zugebaut. Wenn man drin steht in dem Neubau, dann kann man die noch erfahren, aber von Weitem und genauso nicht nur auch der Hauptbahnhof, sondern auch das Museum für Kunst und Gewerbe, das wird dann ja auch stark verdeckt, wenn diese Neubauplanung umgesetzt wird. Also ganz wichtige Sichtachsen gehen dann verloren. Und unsere Aufgabe ist es dann immer wieder auch so den warnenden Zeigefinger hochzuhalten und zu sagen, überlegt nochmal, ob das jetzt wirklich der einzige Weg ist oder ob man da noch Alternativen finden kann. So, wir haben übrigens, das muss ich an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen, weil der warnende Zeigefinger ist ja nicht das, was ich irgendwie am liebsten hochhalte, sondern lieber halte ich dann auch mal unsere neue Publikation Stadt neu hoch. Da haben wir jetzt gerade den zweiten Band produziert, da zeigen wir lauter vorbildhafte Sanierungen aus Hamburg und wollen damit einfach zeigen, schaut mal, so schön geht's, so spannend ist es, den Bestand weiterzuentwickeln und wollen halt auch mal loben und nicht nur kritisieren.
Was ja total wichtig ist, weil als wir vor knapp 4 Jahren in das alte Haus der Großmutter meiner Frau eingezogen sind, aus den 60er Jahren, ne, so ein klassischer Klinkerbau, so, was war das Erste, was der Architekt sagte? Lass abreißen, ist günstiger. So, also, und das ist ja, und wenn man sich so umhört mit Freunden, die auch bauen, sowas gemacht haben, ist das durchaus es ist halt tatsächlich auch so, dass sozusagen auch die Leistung des Architekten, also es ist einfach schlicht, es ist günstiger, einen Architekten zu beauftragen, ein Haus neu zu konzipieren, als ein Haus zu sanieren. Aber Sie haben es vorhin gesagt, natürlich ist es Blödsinn, auch wenn das Haus dann noch so effizient ist im Zweifel, weil du erstmal so viel CO2 freigesetzt hast. Deshalb die Frage, diese Stadt braucht mehr Wohnraum und diese Stadt braucht anderen Wohnraum, diese Stadt braucht effizienteren Wohnraum, gedämmt und so weiter und so weiter. Und da steht ja immer die Frage, was macht man mit dem alten Wohnungsbestand? Wie gefährdet ist sozusagen das Gesamtbild Hamburgs? durch diesen Druck, der allein durch die Zahl der Einwohner entstanden ist. Und durch die hohen Mieten.
Da gibt's unterschiedliche Risiken, würde ich mal sagen. Also ein Risiko, was schon seit längerem besteht, ist das Thema Wärmedämmung, dass durch energetische Sanierung auch an vielen Stellen sozusagen der rote Backstein verloren geht und dass das Gesicht sich dadurch verändert. Aber ein anderes Thema ist natürlich, dass jetzt die Bestände aus den 50er und 60er Jahren, die vielleicht so sparsam auch gebaut wurden, dass sie nicht mehr weiter aufgestockt werden könnten, dass die jetzt auch der Einfachheit halber abgerissen und dann halt durch etwas höhere Neubauten ersetzt werden. Das ist gerade bei einigen, auch Wohnungsbaugenossenschaften, das Programm, selbst bei der Saga. Und das finde ich ein großes Risiko, auch ökologisch gesehen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es sich immer lohnt, auch erstmal nochmal zu gucken, was kann man mit dem Bestand machen. Wo lässt sich innerhalb des Bestandes noch, wo lassen sich nochmal Möglichkeiten der Nachverdichtung und des Weiterbauens finden. Und wir haben natürlich das Problem, dass die Bauwirtschaft schon lange sehr auf Neubau ausgerichtet ist, mit allen Normen und Gesetzen und alles, was dazugehört. Da sind wir auch immer wieder im Austausch mit der Architektenschaft und versuchen auch immer wieder entsprechende politische Forderungen zu platzieren, weil sich da das gesamte System einfach wieder anpassen muss. Also wir erleben da jetzt auch, sage ich jetzt mal ganz optimistisch, einen Paradigmenwechsel weg von der Wegwerfgesellschaft, von der Konsumgesellschaft hin zu einem sehr viel ressourcenschonenderen Umgang. Ob das jetzt irgendwie die Abkehr von Fast Fashion ist, aber auch irgendwie in der Stadtentwicklung, dass man nicht mehr alles einfach nur abreißt und neu baut, sondern dass jetzt eigentlich eher das Neue sich gegenüber dem Bestand behaupten müsste. Also erstmal sagen, warum es wirklich besser sein soll. Und was da tatsächlich so ein bisschen uns als Altbauerhalter irgendwie in die Karten gespielt hat, ist, dass natürlich durch die Verlangsamung gerade auch der Bauentwicklung, auch letztlich durch die Wirtschaftskrise natürlich nochmal Projekte in Frage gestellt werden. Ob das jetzt irgendwie, ja, die Beispiele kennen wir alle auch aus der Zeitung, aber dass dann plötzlich irgendwie bestimmte Neubauprojekte gar nicht mehr umgesetzt werden und man dann eher guckt, was können wir denn jetzt gerade mit dem Bestand machen. Und ich glaube, das kann an vielen Stellen auch eine Chance sein. Und ob das jetzt Denkmäler sind oder einfach besonders erhaltenswerte Bausubstanz, nennt man das, also so die circa 30% zusätzlich zu den Denkmälern, die auch schützenswert sind und erhaltenswert sind, weil sie halt die Umgebung prägen, weil sie architektonisch irgendwie besonders sind. Und genau, und da, also um nochmal zu der ursprünglichen Frage zurückzukommen, was macht man in der wachsenden Stadt? Ist es am Ende ein Aushandlungsprozess, ne? Und wir werden natürlich ganz klar auch die Fahne hochhalten für den Bestand. Und was das im Einzelfall bedeutet, muss man dann immer wieder neu diskutieren.
Und da ist Denkmalschutz dann auch Umweltschutz?
Dann ist Denkmalschutz Umweltschutz.
Und viel stärker als früher, ne? Muss man sagen, ne? Oder?
Ja, wir wachsen da auch wieder. Das Interessante ist, Denkmalschutz und Umweltschutz gehörten ja mal viel stärker zusammen als so in der heutigen Wahrnehmung. Das erste Denkmalschutzgesetz, das war auch gleichzeitig ein Naturschutzgesetz. Und das lag an dieser Haltung in der damaligen Zeit, dass man eigentlich die Schöpfung von Natur und Mensch gleichermaßen als Schutzgüter betrachtet hat, die natürlich auch beide von der Industrialisierung sehr bedroht waren. Die Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat dazu geführt, dass sich die Kulturlandschaften, aber auch Naturlandschaften extrem verändert haben. Und das war eine Verlusterfahrung, wo die Gesellschaft gesagt hat, nee, dem müssen wir irgendwie Einhalt gebieten. Wir brauchen da irgendwie Schutz, wir brauchen Naturschutz, wir brauchen aber auch Gebäudeschutz. Und dadurch sind dann überall, ist dann halt auch die staatliche Denkmalpflege entstanden. So, also Verlusterfahrung und dann eine Gegenreaktion, die, glaube ich, auch sehr wichtig und gesund ist für so eine Gesellschaft.
Ja. Wenn Sie jetzt gucken, das ist ja wahrscheinlich viel schwieriger als da in 30 Jahren noch zu gucken, wenn Sie jetzt gucken, wie im Moment gebaut wird. Das ist ja auch so eine Frage, die diskutiere ich auch immer oft mit Leserinnen und Lesern, auch mit Hörerinnen, die dann sagen, guck mal, wie die Menschen früher gebaut haben und guck mal, wie wir heute bauen. Mhm. Guck mal, was die uns hinterlassen haben, muss man sagen, die Gründerzeit, Villen, die beliebt sind, obwohl sie viele Nachteile haben, also kleine Badezimmer und was weiß ich, was alles, ewig lange Flure und trotzdem will jeder in einer Altbauwohnung wohnen. Und man hat so den Eindruck, wir sind jetzt wieder in so einer Phase, quadratisch praktisch gut, Flachdächer sind wieder total im Kommen und so. Und ich will nicht sagen, man schämt sich ein Stück weit für die Architektur, die da angeboten wird. Geht Ihnen das auch so, dass Sie sagen, die Geschichte wiederholt sich insofern, dass sozusagen immer auf Phasen, wo man toll gebaut hat, Phasen kommen, wo man extrem praktisch baut und diese Bauten dann irgendwann auch wahrscheinlich schützenswert sind, weil sie für eine Epoche stehen, aber nicht gerade dieses Stadtbild geprägt, also dass die Stadtbild schon geprägt haben, aber nicht so, dass man sagt, ach, das ist tatsächlich die schönste Stadt der Welt.
Ja, die alte Frage, genau. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, nicht mehr öffentlich über Neubauten zu schimpfen. Deswegen werde ich mich aus dieser Frage so ein bisschen, oder werde ich mich da so rauswinden. Aber tatsächlich finde ich interessant, auch gerade wenn man aus der Denkmalpflege kommt, man stellt immer wieder fest, die Altbauten bringen ganz viele Qualitäten mit sich, die so ein heutiger Neubau leider nicht mit sich bringt. Nämlich so eine Beständigkeit, also in Form zum Beispiel von gut vermauerten Backstein oder von Holz, was man aufarbeiten kann, oder die Dinge sind reparierfähig. Und ich habe auch mal von einer Denkmalpflegerin erfahren, und das finde ich auch sehr nachvollziehbar, dass die Bauten, die heute gebaut werden, die haben eine kürzere Lebensdauer als beispielsweise so ein Gründerzeitbau. Das heißt, es lohnt sich alleine schon deswegen eigentlich, den Bestand weiter zu nutzen. Man stellt auch fest, dass so die letzten 50 bis 70 Jahre, also auch gerade nach dem Krieg, da hat man ja viel mit neuen Materialien experimentiert, Plastik, Dispersionslacke und so weiter, und stellt über die Jahre fest, die Dinge sind dann vielleicht eher auf den ersten Blick so ein bisschen einfacher in der Handhabung. Man muss nicht alle paar Jahre mal die Fenster mit Leinöl neu behandeln oder so. Man hat einfach den Lack drauf gemacht. Aber wenn da erstmal der Lack ab ist oder platzt oder so, dann kommt da die Feuchtigkeit rein. Dann merkt man, nee, das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so nachhaltig. Abgesehen von den ganzen Schadstoffen. Und, langer Rede, kurzer Sinn. Also, die Nachhaltigkeit von Altbauten stellt man immer wieder auch in der Praxis fest, und es lohnt sich tatsächlich, das, was man da hat, schon mal einfach weiter zu nutzen. Ja,
nicht zu viel daran rum. Ich weiß noch, wie damals unser Architekt oder der Energieberater sagte, also wollen wir das machen, sagte er, das Haus funktioniert jetzt seit 70 Jahren. Ändern Sie nicht zu viel, es funktioniert doch.
Genau.
Also das ist eine interessante Beobachtung. Wir sind schon fast am Ende. Ja. Ich stelle Ihnen jetzt eine ganz banale Frage, die wird Ihnen wahrscheinlich 100-mal gestellt, aber vielleicht gibt es sowas wie ein Lieblingsgebäude? Ändern sich die Lieblingsgebäude in Hamburg, die Sie haben? Also man kann Sie auch nach einem Lieblingsort fragen, aber Ihnen wird jetzt nicht die Alster sein, denke ich mal, sondern es wird irgendein Gebäude sein?
Das Lieblingsgebäude war vorhin schon kurz Thema. Es ist tatsächlich immer noch mein Parkhaus am Rödingsmarkt.
Tatsächlich?
Ja. Und Sie werden das nachvollziehen können. Gehen Sie da mal rein.
Ich kenne das Parkhaus, genau.
Ja. Also wenn man da in diesem Lichthof steht, also das ist auch die Aufforderung an alle, die das hier hören, man kann da auch tagsüber wunderbar reingehen. Man darf sich nicht überfahren lassen auf der Rampe, aber man kann da auch mit dem Fahrstuhl runterfahren, einfach mal reingehen und diesen Ort auf sich wirken lassen. Und ich finde, der ist sehr einmalig in Hamburg und erzählt einem ganz viel, warum es sich lohnt, Gebäuden eine neue Chance zu geben. So, und mal gucken, wie lange das noch Parkhaus ist, mal gucken, was danach passiert. Aber ich würde mich freuen, wenn vorher möglichst viele Menschen sich das angeguckt haben und dann auch wirklich diese Abwägung ernst nehmen.
Wie groß ist Ihre Liebe zur Elbphilharmonie?
Oh, die mag ich auch sehr gerne. Da hätte ich mir natürlich eigentlich gewünscht, da ist ja auch ein quasi Denkmal im Unterbau.
Alt und neu, genau.
Der alte Keilspeicher, der dann aufgestockt wurde. Da hätte man deutlich mehr erhalten können, wenn es nach mir gegangen wäre. Aber es gibt ja auch dann ganz große Nutzungsanforderungen. Und wie das im Einzelnen war, jetzt ist es immerhin noch als Hülle da. Ich finde, das ist ein starkes Signal. Das Neue baut auf dem Alten auf. Und natürlich ist es ein Denkmal der Zukunft. Das könnte man jetzt noch nicht, oder würde man jetzt noch nicht unter Schutz stellen, weil da freut sich, glaube ich, auch die, oder,
aber alles andere wäre seltsam, wenn also jetzt irgendwie in 50, 60, 70 Jahren Ihre Nachfolger sagen würden, natürlich ist dieses, und es ist ja dann auch etwas, was ich toll finde, dass es mal wieder architektonisch ein Ausrufezeichen, ein weltweites Ausrufezeichen von Hamburg war.
Ja.
Weil ja diese Stadt irgendwie, ja, es gibt tolle Architektur. Letzte Frage. Damit ich das nicht vergesse. Es gibt tolle Architektur, und was ist kein Wahrzeichen, was kennt auch jeder, der an Hamburg vorbeifährt, wenn er über die A7 fährt, Richtung Elbtunnel. Das ist das Allgemeine Krankenhaus Altona, so hieß es früher. Heißt die Asklepios-Klinik Altona. Ein riesiger, wie soll man sagen, sehr, sehr hoher, sehr, sehr breiter Bau, ja. Der aber künftig nicht mehr genutzt werden soll als Klinik, sondern die Klinik wird neu gebaut. Auch das ein Haus, würde ich sagen, gefährdet?
Definitiv. Auch entworfen von dem vorhin schon erwähnten Werner Kallmorgen.
Genau.
Ein wirklich tolles, Beispiel für Hochhausarchitektur aus der Zeit. Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass da jetzt schon intensive Gespräche zu stattfinden und dann idealerweise auch mal eine Art von Beteiligungsverfahren oder auch Workshop mit klugen Fachplanern, die einfach mal darüber sprechen, was für eine Zukunft hätte dieses Gebäude.
Vorstellbar, dass es abgerissen wird? Nein.
Für mich nicht, nein. Ich hoffe, das ist für niemanden wirklich vorstellbar. Ich weiß, dass es energetisch schon herausfordernd ist, aber es würde ja wunderbare Kleinstwohnungen für Pflegekräfte oder so anbieten. Und das ist, ich glaube, dass man mit jeder Struktur irgendwas machen kann. Man muss nur kreativ genug sein.
Und das haben wir jetzt gelernt. Es gibt ein kleines Aperçu in Eimsbüttel, hat jetzt, ich glaube, Engel und Völkers ein neues Wohnensemble angeboten. Wohnungen für Lifestyler und Influencer. Und dann denkt man, was kann das denn sein? Sind halt besonders kleine Wohnungen. Also wahrscheinlich man kommt mit wenig zurecht. Und das könnten auch Wohnungen für Lifestyler und Influencer
sein. Genau, warum nicht?
Liebe Frau Sachsen-Schneid, Sie müssen nochmal wiederkommen. Die Zeit ist irre schnell vergangen, aber 45 Minuten sind 45 Minuten. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und nächste Woche gibt es natürlich eine neue Folge von Entscheider treffen Haider. Bis dahin. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.